Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Drinnen ist es still. Drinnen sitzen fünf Frauen und ein Mann um einen Tisch. Draußen lärmt der Verkehr. Wir sind an Basels Hegenheimer Straße, im Schulraum von Marina Ribo. Ein runder Tisch, kahle Wände und ein gemeinsames, sehr lebendiges Gespräch. Marina Ribo ist gehörlos. Sie unterrichtet Gebärdensprache.
Das Erlernen einer Gebärdensprache ist auch für hörende Menschen möglich und vom Aufwand und Umfang her mit dem Erlernen einer Fremdsprache vergleichbar.
Die Hände des Sprechenden fliegen. Die Augen der Zuhörenden heften sich an Hände und Lippen. Für mich ist Barbara Bucher da. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin.
Was für Fragen ist gegangen?
Wir haben jetzt gerade das Thema Tier gehabt und wir haben jetzt gerade überlegt, wie das beim Puma ist, was der für Laut von sich gibt. Und sie hat jetzt gerade erklärt, der kann eigentlich nicht brüllen. Und der Grund ist halt eben, weil die Stimmbänder, so wie ich es jetzt von ihm verstanden habe, ist, dass eben die Stimmbänder steif sind beim Puma und darum kann der nicht wirklich brüllen wie eine andere Laubkatze.
Gebärdensprachendolmetscher, nicht Gebärdendolmetscher, dolmetschen in beide Richtungen für gehörlose und hörende Personen. In Deutschland ist spätestens seit 2002 mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes BGG der Anspruch gehörloser Menschen auf Gebärdensprachdolmetschdienst, insbesondere bei Behörden, Polizei und Gericht, aber auch am Arbeitsplatz, gesetzlich geregelt. In der Schweiz gibt es seit 2004 ein ähnliches Gesetz.
Wer die Gebärdensprache in der Schweiz wirklich akzeptiert und Kultur wirklich auch geschätzt und würde Kinder in der Schule in der Gebärdensprache gefördert werden, dann wäre es möglich, dass die Sprache sich schon viel weiter entwickelt und verfeinert hätte. Dem ist aber nicht so. Unsere Sprache war lange verboten und auch jetzt noch unterdrückt und darum ist sie in dem Sinn in einem kleinen Rahmen bestehend geblieben. Hat sich nicht wirklich frei entfalten können. Und darum ist das Mundbild so wichtig, weil jetzt verschiedene Gebärden sind immer noch gleich und sich nur durch das Mundbild unterscheiden, wie zum Beispiel Bruder, Schwester. Das wird dann halt, sieht von der Hand, von der Bewegung her gleich aus, aber man tut ablesen Bruder oder Schwester.
Und jetzt reden Sie Schweizerdeutsch. Ist es eine schweizerdeutsche Gebärdensprache?
Ja, Frau Ribo benutzt die deutsch-schweizerische Gebärdensprache.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der Gründerzeit der gehörlosen Schulen, wurde in der Taubstummenpädagogik der deutschen und der französischen Schweiz die Gebärdensprache, zum Teil auch ein künstliches, an die Syntax der Lautsprache angeglichenes Gebärdensystem unter Anlehnung an die Signe conventionnell französischer Herkunft verwendet. Nach den Jahren um 1830 wurde jedoch die gebärdenorientierte Pädagogik von den deutsch-schweizerischen Taubstummenanstalten und etwas später erst auch in der französischen Schweiz verboten und dies bis in die 1990er Jahre. Die Gebärdensprache wurde, wie in anderen Ländern auch, als Affensprache abgewertet und bis heute von weiten Kreisen auch in der gehörlosen Pädagogik stigmatisiert.
Marina Ribo ist gehörlos zur Welt gekommen. Ihre Taubheit ist nicht erbbedingt. Ihre Mutter war rötelnkrank, als sie mit Marina schwanger war. Das war 1970, in einer Zeit, als die Gebärdensprache in der Schweiz noch als Affensprache diffamiert war.
Ja, ich habe in dem Sinn kein Bild von mir, wie ich damals mit meiner Mutter kommuniziert habe. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass eine Kommunikation stattgefunden hat, aber ich weiß nicht, was wirklich eine vollständige Kommunikation gewesen wäre. Erst viel, viel später ging mir da ein Licht auf, dass man eigentlich noch viel mehr kommunizieren kann, als was ich bisher hatte in der Kindheit. Ich habe in meiner Kindheit keine gehörlose Erwachsene gesehen. Ich hatte da keinen Kontakt. Und das heißt, ich bin also so auf die Welt gekommen und dann natürlich auch zu Hause mit meiner Familie aufgewachsen. Die haben da zu Hause Schriftdeutsch mit mir gesprochen und auch viele Gesten natürlich gezeigt, aber die Sprache war stark vereinfacht. Ich kam dann später in die Schule mit anderen gehörlosen Kindern zusammen und da haben wir gebärdet. Aber in der Schule selber mussten wir in Deutsch kommunizieren. Der Lehrer hat mit uns Deutsch gesprochen. Aber wir haben da auch wiederum nicht alles verstanden und das ist schwierig zu sagen, wie viel überhaupt.
Die Gebärdensprachdolmetscherin Barbara Bucher übersetzt die vielen schnellen Gebärden von Marina Ribot simultan. Schon als Kind ist sie damit in Kontakt gekommen. Ihre Großeltern waren gehörlos.
Blickt man in die Geschichte der Gehörlosen, dann ist die Gebärdensprache eine unterdrückte Sprache. Seit Ende des 19. Jahrhunderts durfte in Deutschland nur noch lautsprachlich an den gehörlosen Schulen unterrichtet werden, orale Erziehung. Durch Artikulation und Mundabsehen sollten Gehörlose völlig in ihre hörende Umwelt integriert werden. Die Gebärde war verpönt, teilweise an den Schulen unter Strafe verboten. Trotzdem ist die Gebärdensprache, also das ideale Kommunikationsmittel, erhalten geblieben und hat sich an den jeweiligen Schulstandorten als heimliche Sprache eigenständig weiterentwickelt. So existieren bis heute die unterschiedlichen Schuldialekte. Gebärdensprache ist in Deutschland wie auch weltweit nicht einheitlich. Freilich ist dieser Zustand nur für Hörende verwirrend. Gehörlose haben, auch international, mit diesem Zustand kaum Probleme. Erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde die Gebärdensprache linguistisch erforscht und allmählich setzte eine Anerkennung der Sprache ein.
Ja, richtig. Der ganze Stundenplan war so, also durchgehend sämtliche Unterrichtsfächer, da musste ich ablesen. In der Mathematik zum Beispiel war es wichtig, dass ich auch da meine Lautsprache geübt habe. Ich musste deutlich aussprechen, 3 plus 3 gleich 6 zum Beispiel. Und so dauert es natürlich sehr viel Zeit, bis jedes Kind seinen Satz, seine Mathematikaufgabe auch noch richtig formuliert hat. Also da kam es nicht auf die Mathematik darauf an, sondern auf die Sprache. Und wir mussten auch die Geschichte jeweils satzweise einander vorlesen und wurden artikulatorisch immer wieder korrigiert. Also ging da sehr viel Zeit drauf für den Erwerb der Sprache.
Mit anderen Worten, die Gebärdensprache spielte damals gar keine wichtige Rolle.
Das war dazu mal sogar verboten. Man hat gesagt, die Gebärdensprache wäre eine Affensprache und man dürfe die nicht benutzen. Und wenn man sie trotzdem benutzt, dann würde man automatisch schlechter sprechen. Und das war natürlich eine falsche Vorstellung damals.
Gab es Strafen, wenn Sie gebärdenmäßig sich verständigt haben?
Ja, also bei mir damals nicht wirklich eine Strafe, sondern vielmehr, wenn ich die Hörgeräte abgestellt hatte, dann gab es Strafen. Oder wenn ich die weggelegt habe, wir waren gezwungen, die Hörgeräte zu tragen. Aber ich weiß von anderen Schulen, ja, da habe ich gehört, dass die Strafen bekommen haben. Ich selber habe das nicht so erlebt.
Gebärdensprache. Gasse im Niemandsland. Im Dunkel ein Fenster voll Licht. Hinter dünnen Gardinen sprudeln schwarze Zwillingsbrunnen. Ping-Pong von Botschaften. Augenvolkes Hieroglyphen. Augenlider, gefingerte Poesie.
Augenlider, gefingerte Poesie. Ein Gedicht der gehörlosen Autorin Inge Blatter-Maibohm. Ein Einblick in die Notwendigkeit einer eigenen Sprache für die Augenmenschen, wie sich Betroffene zuweilen auch bezeichnen. Ich frage nach dem Grund der Unterdrückung der Gebärdensprache.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin sicher, dass in erster Linie halt die Gebärdensprache für Hörende sehr schwierig zugänglich ist. Und sie können nicht wirklich in diese Welt eintauchen und sie demzufolge auch nicht wirklich verstehen. Und was man nicht versteht, vor dem hat man Angst. Also es ist so quasi auch eine Machtfrage, weil die haben die Hörenden. Und viele Hörende denken jetzt auch, ja, die Welt, die besteht aus hörenden Personen. Also müssen sich die Gehörlosen auch anpassen dieser Welt.
Die Existenz einer visuellen Sprache, der Gebärdensprache, sowie die frappierende Steigerung der Wahrnehmung und der visuellen Intelligenz, die mit dem Erlernen dieser Sprache einhergeht, beweist, dass das Gehirn über gewaltige Potenziale verfügt, von deren Vorhandensein wir sonst kaum eine Ahnung hätten, und führt uns die fast unbegrenzte Anpassungsfähigkeit und die unerschöpflich scheinenden Ressourcen vor Augen, über die das Nervensystem und der menschliche Organismus angesichts einer neuen Situation und der Notwendigkeit, sich darauf einzustellen, verfügen.
Oliver Sacks in seinem Werk »Stumme Stimmen – Reise in die Welt der Gehörlosen«.
Ich war gefesselt und entsetzt. Entsetzt, als ich entdeckte, wie vielen Gehörlosen es für immer verwehrt bleibt, die Möglichkeiten kennenzulernen, die eine differenzierte Sprache oder Denkweise eröffnet, und wie traurig das Leben, das vor ihnen liegt, sein kann. Meine Freundin Isabelle Rabin hatte oft gesagt, dass Gehörlosigkeit in ihren Augen eine heilbare oder vielmehr vermeidbare Form geistiger Zurückgebliebenheit sei, und dies sollte ich nun bestätigt finden.
Waren Gehörlose in früherer Zeit völlig verkannt und wurden sie in der Regel als Knechte und Mägde auf Bauernhöfen gehalten oder als Putzfrauen in Heimen, so stiegen sie nach vorhandener, allerdings einfachster Schulbildung zu Schuhmachern, Schneiderinnen, Köchinnen, Schreinern, Buchbindern, Malern, Sattlern und so weiter auf. Wer indes reiche Eltern hatte, kam in den Genuss von Privatunterricht zu Hause und hatte Chancen, einen guten Beruf zu erlernen. Das gab es. Doch dies waren ganz große Ausnahmen.
Hat die gelernte Offset-Druckerin und Gebärdensprachlehrerin Marina Ribot das Gefühl, in ihrer Schulzeit viel intellektuelle Förderung verpasst zu haben, weil die Gebärdensprache unterdrückt wurde und auf die Anpassung an die Welt der Hörenden, also auf die Lautsprache und das Lippenlesen gesetzt wurde?
Ja, richtig, richtig. Sie sprechen genau den Punkt an. Es ist, in der Klasse müssen Sie sich vorstellen, bei uns war es so, also ich habe das auch so gesehen, dass die anderen auch ein Stück weit eine begrenzte Möglichkeit hatten, die Lautsprache zu erlernen. Ich bin vielleicht auch ein Stück weit speziell, ich war sicher unterfordert in meiner Klasse, aber da wurde das dann mit mir verglichen und anhand von mir bewertet. Ich hatte zum Teil eine gute Lautsprache und konnte noch etwas besser wahrnehmen. Und wäre diese Bewertung nicht vorhanden gewesen, hätten wir gebärdet und dann wären wir ganz bestimmt auf dem gleich hohen Niveau gewesen. Auch die anderen Kinder. Und die Beurteilung hat aber ganz auf einem anderen Kriterium stattgefunden. Also irgendwann sind da Grenzen beim Sprechenlernen als gehörloser Mensch. Und eigentlich wurden dann andere Möglichkeiten durch die Gebärdensprache vernachlässigt. Man hätte viel tiefer gehen können mit der Gebärdensprache.
Was hat das für seelische Auswirkungen?
Ja, das ist ein großer Bereich. Viele Gehörlose erlebten eine Unterdrückung. Sie haben sich zum Teil auch unterworfen und ich glaube, die Seele hat auch sehr stark darunter gelitten. Und es ist nicht einfach. Gehörlose müssen da sehr viel absorbieren, viel verkraften. Und es gibt manchmal die Frage nach der Therapie, aber welche Therapie? Wo gibt es denn einen Therapeuten, der Gebärdensprache kann? Und jedes Mal einen Dolmetscher dabei zu ziehen, das ist auch nicht so einfach. Die Welt ist da klein. Ja.
Als Folge der jahrhundertelangen Unterdrückung der Gebärdensprache wurden die Gehörlosen zu stummen Wesen degradiert, was sich auch in dem verbreiteten Begriff Taubstumme niederschlug. Dieser Begriff verstärkte das stereotype Bild des Taubstummen, der auch im Geiste beschränkt sei.
Die Gebärdensprache ist für mich eine Heimat, meine persönliche Heimat. Ich fühle mich automatisch verbunden, wenn jemand mit mir Gebärdensprache spricht.
Kultur ist eng mit der Sprache verbunden. Diese wiederum ist eng mit der eigenen Identität verbunden. Unterdrückung der eigenen Sprache bedeutet darum nicht nur Unterdrückung von Kultur, sondern auch die Unterdrückung der eigenen Identität.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man die Hände nicht hinzuzieht für die Kommunikation und für die Verständigung. Für mich wäre es schlimm, zum Beispiel, wenn ich vielleicht durch irgendetwas meine Hände nicht mehr bewegen könnte. Das wäre für mich sehr, also da habe ich große Bedenken. Das wäre sehr, sehr schlimm und ich berühre jetzt Holz, klopfe auf den Holztisch, dass das nie passiert. Oder auch, wenn ich vielleicht irgendwie mein Augenlicht verlieren würde. Das wäre sehr, sehr schlimm. Also für gehörlose Menschen sind die Augen und die Hände ganz zentral.
Auch wenn in gewissen Studien nachgewiesen wurde, dass die Gebärdensprache Gehörlose eher fördert als benachteiligt und sie aus der natürlichen Kommunikation in Gebärdensprache einen großen sozialen, kognitiven und integrativen Nutzen ziehen, profitieren in der Schweiz bislang nur wenig gehörlose Kinder vom Segen bilingualer Gehörlosenpädagogik und Kultur. Als Gebärdensprache bezeichnet man eine eigenständige, visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, die insbesondere von gehörlosen und stark schwerhörigen Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Gebärdensprache besteht aus kombinierten Zeichen, Gebärden, die vor allem mit den Händen in Verbindung mit Mimik und Mundbild, lautlos gesprochene Wörter oder Silben, und zudem im Kontext mit der Körperhaltung gebildet werden.
Warum lernen Ohrenmenschen die Sprache der Augenmenschen? Danach habe ich Marina Ribos Schüler gefragt. Edi Stöckle?
Also ein Teil meiner Arbeit im Museum ist die Betreuung von Menschen mit einer Behinderung. Ich bin ihr Ansprechpartner und dazu gehören ganz klar auch die Gehörlosen. Und das hilft sicher, wenn man da ein bisschen sich in diese Welt eindenken kann. Diese Sprache hilft mir auch sehr, wenn ich Führungen mache. Es ist nicht nur eine Sprache mit den Händen, sondern auch sehr viel mit Mimik, mit Gestik, mit Körperhaltung. Deshalb habe ich das eigentlich ausgewählt.
Sie machen Führungen in Gebärdensprache?
Ich gebe normale Führungen in einer Ausstellung, benutze im Moment noch einen Gebärdendolmetscher, aber es hilft natürlich sehr, wenn man auch ein bisschen das Tempo, den Rhythmus und alles kennt.
Ja. Gebärdensprachen sind wissenschaftlich als eigenständige und vollwertige Sprachen anerkannt. Sie haben eigene grammatikalische Strukturen, die sich von der Lautsprache des jeweiligen Landes grundlegend unterscheiden. Daher lässt sich Gebärdensprache nicht Wort für Wort in Lautsprache umsetzen. Ein bemerkenswerter Unterschied zur Lautsprache ist, dass mit Gebärdensprache mehrere Informationen parallel übertragen werden können. Zum Beispiel mit der einzelnen Gebärde für »fährt über eine Brücke«. Während Lautsprache hier gezwungenermaßen sequenziell mit aufeinanderfolgenden Informationen arbeiten muss.
Die Gebärdensprachschülerin Maya Baumann.
Mein Interesse liegt eigentlich an den Sprachen und so kam ich eigentlich auf die Gebärdensprache, wobei ich ein Schlüsselerlebnis hatte. Ich hatte eine Kollegin, die schwer krank wurde und von einer Stunde auf die andere gehörlos wurde. Und das hat sehr viel ausgelöst. Und ich glaube, das war für mich die wichtigste Motivation, Gebärdensprache zu erlernen. Und es fasziniert mich einfach auch der Ausdruck.
Gebärdensprachen unterscheiden sich von Land zu Land. So gibt es im deutschen Sprachraum die deutsche Gebärdensprache, DGS, die österreichische Gebärdensprache, ÖGS, wie auch die Deutschschweizer Gebärdensprache, DSGS. Letztere zum Beispiel ist wiederum in 5 verschiedene Dialekte unterteilt. Zürcher, Berner, Basler, Luzerner und St. Galler Dialekt.
Begonnen mit der Gebärdensprache habe ich auch aus einem persönlichen Erlebnis. Ich habe eine Gruppe Gehörloser beobachtet und das hat mich total fasziniert. die Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene. Dann kam das Berufsfeld dazu, dass ich Kurse unterrichte für Erwachsene. Und dort habe ich zum Teil Leute mit leichter Behinderung. Und die Idee war von mir, dass ich eigentlich gerne auch gehörlose Leute aufnehmen kann. Und das hat mich dann motiviert, diese Sprache in Angriff zu nehmen.
Bei mir war der Anfang die Faszination, das Zuschauen, wie jemand oder wie Leute so sich unterhalten und verständigen können. Und ich war nicht dabei und es hat mich so interessiert. Und als dann die Möglichkeit kam, dass es diese Kurse angeboten wurden, habe ich mich sofort angemeldet und bin jetzt sehr glücklich, dass ich Zugang zu einer Gruppe von Menschen habe, was mir vorher verschlossen war.
Die Berufsschullehrerin Margot Davatz und die Therapeutin Ursula Pujan, zwei Schülerinnen von Marina Ribot, die auch Verlagsleiterin ist. Gemeinsam mit ihrem hörenden Mann betreibt die Mutter von drei kleinen Kindern ein Verlag für die Kultur der Gehörlosen. Er heißt Fingershop. Informationen dazu finden sich im Internet. Zur rechtlichen Situation.
Auf Kantonsebene anerkennt der Kanton Zürich seit der angenommenen Volksabstimmung am 27. Februar 2005 als einziger Kanton der Schweiz die Gebärdensprache verfassungsmäßig. Im Verkehr mit den Behörden des Kantons muss die Gebärdensprache daher auf Verlangen eingesetzt werden. Es gab und gibt Anstrengungen, die Gebärdensprachen gesetzlich zu verankern. So ist seit 2006 die neuseeländische Gebärdensprache NZSL neben Englisch und Maori die offizielle Amtssprache Neuseelands. Das österreichische Parlament nahm im Juli 2005 die Gebärdensprache als anerkannte Minderheitensprache in die Bundesverfassung auf, Artikel 8 Absatz 3.
Ja, es wäre schön, wenn sie wirklich akzeptiert wäre. Und damit aber auch unsere Kultur akzeptiert wäre. Es ist nicht nur die Gebärdensprache, sondern mit dem geht eigentlich auch die Kultur einher. Ohne Sprache keine Kultur und ohne Kultur keine eigene Sprache. Das hängt ganz, ganz eng zusammen. Das ist verknüpft bei den Menschen. Wenn sie wirklich anerkannt wäre, dann wäre das natürlich super, aber da fehlen natürlich noch viele Grundlagen. Also gerade die gehörlosen Fachleute fehlen, wir haben zu wenig Dolmetscher zum Beispiel. Also da müsste man noch viel, viel aufholen, bis diese Gleichstellung wirklich da wäre und bis man da wirklich von dem sprechen kann. Ja.
Die Schweiz hat ein Bedürfnis auf rund 150 Gebärdensprachdolmetscher. Momentan sind jedoch nur rund 40 Dolmetscher vorhanden, sodass viele Dolmetscherbestellungen gar nicht erfüllt werden können.
Die Gebärdensprachstunde neigt sich dem Ende zu. Marina Ribot holt einen Globus in die Tischmitte und jeder Lernende dreht die Weltkugel einmal um die Erdachse und sticht mit dem Finger auf ein Land oder in See. Die Hausaufgabe lautet, über den so gefundenen Teil der Welt einen kleinen Gebärdenvortrag vorzubereiten. Danach wird nach dem nächsten Lektionstermin geblättert.
Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal am 23. April. Ich wünsche euch alle ganz schöne Ostern. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch Fragen. Sie werden noch Fragen stellen an Teilnehmer, ist es richtig Motivation?
Mhm. Bevor ich mit Marina Ribot in ihr sonnengelbes Haus am Basler Stadtrand gehe, bevor wir schnell durch die lärmige Stadt eilen und lippenlesend miteinander sprechen, bevor ich die drei Kinder kennenlerne, deren Muttersprache die Gebärdensprache und deren Vatersprache die Lautsprache ist, bevor ich mit ihrem Mann Patrick Lautenschlager sprechen werde über die Tricks gegen die Unwegsamkeiten des Alltags, die Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit und die Gespräche Hand in Hand im Dunkel der Nacht, Bevor ich etwas höre von den Segnungen moderner Kommunikationsmittel, bevor ich dabei sein werde beim bilingualen Memory-Spiel und noch bevor ich etwas ahne von der Normalität des Außerordentlichen, frage ich Marina Ribos drei Schülerinnen und ihren Schüler, wie sie das stille Lernen in Basels lautem Hegenheimer Quartier erleben.
Diese Stille, ich denke, dass Dasein und konzentriert sein auf ein Gesicht, auf einen Menschen und links und rechts gibt es gar nichts. Und das finde ich so schön.
Ich schließe mich dem an, finde zusätzlich noch für mich sehr schön, dass der ganze Körper eigentlich dazu kommt. Die Mimik, die Gestik, man bewegt sich zu jedem Wort eigentlich.
Und für mich ganz wichtig, der Humor, der bei dieser Sprache eigentlich sehr, sehr gut durchkommt.
Machen Sie ein Beispiel.
Das haben Sie jetzt in dieser Stunde erlebt. Es wurde sehr viel gelacht. Ich glaube, das kommt bei einer normalen Diskussion nie so zustande.
Humor ist halt, kommt auch durch die Gebärde hervor. Zum Beispiel, wenn wir mit Pisa denken an die schiefen Turm, dann muss man immer wieder schmunzeln. Aha, ja genau, das ist es. Weil es halt eben auch mit Bildern im Kopf verknüpft wird, weil man sofort immer wieder da auf diese Gedanken kommt.
Für mich waren am Anfang gewisse Gebärden einfach lustig, wenn ich denke, als wir die Kantone gelernt haben. Da weiß jeder Mensch, wenn ich da einen Ring in die Nase stecke, das ist der Kanton Uri. Das ist für mich lustig und das bleibt einem natürlich auch. Es gibt ja viele andere Gebärden, die brauchen Zeit. Die vergisst man immer wieder und das sind so Nuancen, die man einfach nicht kopft. Aber eigentlich ist es lustig auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.